Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast, dem Podcast für Unternehmertum und für Unternehmensrecht. Mein Name ist Rudi Schwarz, bei mir im Studio ist wie immer Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet und wie geht's dir?
Dankeschön, bestens, heute besonders gut, weil ein bisschen aufgeregt, freudig aufgeregt, eine neue Folge mit einem neuen Format. Mhm. Es ist nämlich unsere erste Q&A-Folge. Das heißt also, ich stelle dir Fragen, die die Hörerinnen und Hörer eingebracht haben und genau. Du gibst die fachkundigen Antworten.
Richtig, Rudi. Also dann?
Ja, stürzen wir uns hinein. Unternehmer beschäftigen sich, eigentlich könnte man fast sagen, zum Glück, ja nicht unbedingt täglich mit rechtlichen Fragen. Aber dann gibt es schon so Fragen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind. Da geht es um die Absicherung des Unternehmens gegen das sogenannte allgemeine Unternehmerrisiko. Die Fragen, die wir uns heute anschauen, die fallen alle in diese Kategorie. Es geht um gesellschaftsrechtliche Fragen, um Fragen der passenden Rechtsform und damit direkt ums unternehmerische Risiko und wie ich mich dagegen absichern kann.
Genau, Rudi. Die Wahl der richtigen Rechtsform ist für Unternehmer extrem entscheidend. Mhm. Leider erlebe ich es aber immer wieder und auch die Statistik ist da ganz eindeutig, dass die überwiegende Mehrzahl der Unternehmer die falsche Rechtsform gewählt haben. Das hat gravierende Nachteile. Über 80% aller Unternehmen werden in Österreich in der Rechtsform des Einzelunternehmens betrieben und da gehört jetzt hier einmal wirklich gesagt, das ist ein Riesenfehler. Ja. Und ich weiß schon, es ist leicht, das ist eigentlich am leichtesten, ein Einzelunternehmen zu gründen. Man braucht keinen Gesellschaftsvertrag, man braucht keine Firmenbucheintragung, man geht einfach nur zum Magistrat oder zum Gewerbeamt hin und holt sich eine Gewerbeberechtigung und auch steuerlich ist das Einzelunternehmen schnell gegründet und am Anfang auch tatsächlich sinnvoll, weil ich als Einzelunternehmer die Einkommensteuer bezahle, die progressiv ist und solange ich also noch nicht allzu viel Gewinn mache, ist das sicherlich steuerlich die günstigste Rechtsform. Aber wenn ich mir dann die Haftung als Einzelunternehmer anschaue, dann...
Ja, weil als Einzelunternehmer, da hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen für die Schulden meines Unternehmens.
Genau, Rudi, weil es nämlich haftungsrechtlich überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen dem Unternehmensvermögen und dem Privatvermögen.
Aber ist das tatsächlich so schlimm? Ich meine, viele Unternehmer, die haben ja kein riskantes Geschäftsmodell. Mhm. Was soll da schon großartig passieren? Und abgesehen davon, es gibt ja sowas wie Haftpflichtversicherungen.
Richtig. Und genau das höre ich auch täglich von meinen Mandanten, wenn sie glauben, das Einzelunternehmen ist okay und sie brauchen gar keine GmbH. Und tatsächlich werden sie auch noch von den Steuerberatern in diese Richtung beraten, dass sie ja eh gar kein riskantes Geschäftsmodell haben und eine Haftpflichtversicherung. Aber der Denkfehler ist, dass du dich da nur auf die Haftung gegenüber deinen Kunden beziehst. Das bekommst du tatsächlich hin, weil entweder hast du tatsächlich kein riskantes Geschäftsmodell oder eben eine Haftpflichtversicherung. Ja. Also das funktioniert, das kriegst du weg. Aber du hast es ja in der Einleitung schon angesprochen, es gibt das allgemeine Unternehmerrisiko. Ja, genau. Was passiert denn, wenn Kunden wegfallen oder wenn sie einfach nicht bezahlen? Dann kannst du ganz schnell in eine Situation kommen, wo die Kosten höher sind als der Umsatz. Und wenn ich als Unternehmer dann die Kosten nicht schnell reduzieren kann oder nicht schnell neuen Umsatz akquirieren kann, dann bauen sich die Schulden im Unternehmen auf. Das ist eben das sogenannte allgemeine Unternehmerrisiko. Und dann hafte ich als Einzelunternehmer für diese Schulden, die sich hier im Laufe der Zeit aufbauen, mit meinem gesamten Privatvermögen.
Alles klar, das bringt uns direkt zur ersten Frage. Mhm. Und die lautet, wann macht eine GmbH wirklich Sinn und wann ist sie vielleicht übertrieben?
Ja, auf diese Frage kann ich nur antworten, eine GmbH macht immer Sinn. Eben weil du mit deinem Unternehmen nicht nur ein Haftungsrisiko gegenüber den Kunden hast, sondern eben weil es dieses allgemeine Unternehmerrisiko gibt, für das du auch keine Haftpflichtversicherung abschließen kannst, das wird dir von keiner Haftpflichtversicherung gedeckt. Nimm ein Beispiel, du hast Mitarbeiter, du beschäftigst Angestellte, Arbeitnehmer eben und hast dann auch sofort logischerweise Personalkosten. Ja. Und wie wir wissen, in den meisten Unternehmen sind die Personalkosten auch der größte Kostenblock überhaupt. Und diese Kosten, die wirst du auch nicht so schnell los wie vielleicht andere Kosten. Ja. Warum? Weil es Kündigungsfristen gibt, weil es Kündigungstermine gibt und weil ich Mitarbeiter einfach nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen kann. Also kann ich schon, aber ich muss einfach weiter trotzdem die Personalkosten bezahlen. Mhm. Das heißt, die Kosten werde ich nicht los, die Mitarbeiter vielleicht schon. Und da schützt die GmbH dein Privatvermögen, eben weil sie eine Trennung macht zwischen Unternehmensvermögen und Privatvermögen. Wenn also die Personalkosten hoch sind und ich sie nicht schnell reduzieren kann, aber mir der Umsatz aus welchem Grund auch immer wegbricht, dann ist das Unternehmensvermögen zwar möglicherweise im schlimmsten Fall, nämlich dann, wenn ich in Konkurs gehe, weg, aber das Privatvermögen bleibt davon unberührt. Ja.
Aber ich stelle noch einmal die Zusatzfrage, die da dabei war. Bei kleineren Unternehmen ist sie da nicht übertrieben?
Ja, da hast du schon recht, Rudi. Eine GmbH kostet zunächst einmal bei der Gründung ein paar tausend Euro. Das ja, ist einmal da, die Gründungskosten, die hast du. Dann hast du zusätzlich noch eine Bilanz zu erstellen, die bei einer GmbH ein bisschen teurer ist als bei einem Einzelunternehmen. Die musst du aber auch nur einmal im Jahr machen. Also das sind Einmalkosten, bei der Gründung überhaupt Einmalkosten, und die anderen Kosten für die Bilanzerstellung, die kommen einmal im Jahr. Das ist also unterm Strich nicht so dramatisch der Unterschied. Was schon ein größerer Unterschied ist bei kleinen Unternehmen, das ist die Progression der Steuer, wir haben es schon erwähnt, die du beim Einzelunternehmen hast, eben den progressiven Einkommensteuertarif, der bis zu einem Gewinn von ca. 250.000 Euro im Jahr die das Einzelunternehmen steuerlich günstiger macht als die GmbH. Mhm. Also die GmbH zahlt sich aus steuerlicher Sicht dann aus, wenn du mehr als 250.000 Euro Gewinn vor Steuern machst. Wenn du weniger machst, dann ist das Einzelunternehmen eher steuerlich sinnvoll. Aber du musst natürlich auch wissen, du hast beim Einzelunternehmen die volle Haftung. Wenn du also hier die Haftung weghaben willst, so wie es bei der GmbH der Fall ist, Trennung Unternehmensvermögen, Privatvermögen auf der einen Seite, aber das Ganze kombinieren möchtest mit dem günstigen Einkommensteuertarif, dann empfehle ich ganz klar für Unternehmen, die einen Gewinn von weniger als 250.000 Euro vor Steuern pro Jahr machen, die GmbH und Co. KG. Das ist also das Beste aus beiden Welten. Ich habe die Haftung weg durch die GmbH und ich habe auf der anderen Seite die steuerliche Situation wie beim Einzelunternehmen.
Alles klar. Frage Nummer 2, Bernd. Ich habe gehört, dass man als Gesellschafter einer GmbH unter Umständen auch privat haften kann. Stimmt das und wann passiert das?
Grundsätzlich haftet ein Gesellschafter bei einer GmbH nicht, Rudi. Das ist ja auch genau der Sinn, wenn ich eine GmbH gründe, dass ich eben meine private Haftung wegbekomme. Aber es heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, diese Haftungsbeschränkung, es heißt nicht Gesellschaft ohne Haftung, sondern Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Haftungsbeschränkung, die bezieht sich auf die nicht einbezahlte Stammeinlage. Jetzt ist es so, ich habe bei einer GmbH eine Stammeinlage, ich habe ein Stammkapital. Das Stammkapital muss mindestens insgesamt 10.000 Euro betragen, darf natürlich nach oben hin so viel sein, wie ich habe, wie ich aufbringen möchte, auch immer. Also da bin ich nicht beschränkt. Und die Stammeinlage, das ist das, was ich als Gesellschafter einlege auf das gesamte Stammkapital. Wenn ich also Alleingesellschafter bin, dann bringe ich es allein auf. Wenn mehrere Gesellschafter da sind, dann teilen wir uns dieses Stammkapital auf, je nachdem, welche Prozentanteile wir haben wollen. Und ich muss aber bei einer Bargründung nicht das gesamte Kapital oder die gesamte Stammeinlage voll aufbringen, sondern es reicht nach dem Gesetz, wenn ich die Hälfte einzahle. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel einer 10.000 Euro GmbH bleiben und ich zahle 5.000 Euro ein, dann habe ich 5.000 nicht einbezahlt und mit diesen 5.000 oder in dieser Höhe hafte ich weiter. Das ist meine beschränkte Haftung. Okay. Ich hafte mit meiner nicht einbezahlten Stammeinlage. Und fairerweise muss man sagen, es gibt auch noch andere Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du aus der Gesellschaft Geld herausnimmst, das nicht von Gewinnen gedeckt ist. Also beispielsweise die Gesellschaft macht überhaupt keine Gewinne oder sie macht Gewinne. Ich nehme mir aber mehr als diese Gewinne heraus. Wir nennen das dann Einlagenrückgewehr. Dieses Geld darfst du nicht rausnehmen. Das sagt das GmbH-Gesetz ganz eindeutig. Okay. Geld darf aus der GmbH in Richtung Gesellschafter nur fließen, wenn es sich um Gewinne handelt. Ja. Wenn ich also mehr rausnehme, als Gewinn da war, dann habe ich etwas rausgenommen, das ich nicht rausnehmen darf. Das muss ich wieder in die GmbH einzahlen. In diesem Umfang habe ich logischerweise private Haftung. Und dann kann es auch zum Beispiel eine Nachschusspflicht geben, wenn eine solche Nachschusspflicht im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben worden ist. Also wenn dort steht, wenn die GmbH Geld braucht, kann der Geschäftsführer der GmbH die Gesellschafter auffordern, zahlt bitte noch einmal Geld
mehr
nach.
Dazu.
Mhm. Genau, das kann bis zu einer bestimmten Höhe im Gesellschaftsvertrag festgelegt sein. Und wenn ich so einen Gesellschaftsvertrag habe und die Gesellschaft in finanzielle Nöte kommt und der Geschäftsführer sagt, bitte jetzt aktiviere ich diese Nachschusspflicht, dann kann es da auch zu einer privaten Haftung kommen. Aber das war es dann aber eigentlich schon. Eine weitere Ausnahme, die aber jetzt eigentlich keine Ausnahme vom Grundsatz dessen ist, dass der Gesellschafter nicht haftet, wäre dann noch die Haftung als Geschäftsführer, was in vielen Fällen aber so ist, weil sehr viele Gesellschaften heute gegründet werden, wo der Gesellschafter gleichzeitig Geschäftsführer ist. Dann kommt die Geschäftsführerhaftung dazu. Aber noch einmal, der Grundsatz ist, als Gesellschafter bist du mit deinem Privatvermögen auf der sicheren Seite. Die GmbH sichert dir dein Privatvermögen und das Unternehmensvermögen ist eben dann nur mehr von der Haftung betroffen.
Also deutlich sicherer als bei einem Einzelunternehmen.
Ganz genau.
Die nächste Frage, die viele unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt, vor allem wenn es wirtschaftlich nicht einmal so gut läuft, ist folgende. Was muss ich als Geschäftsführer tun, wenn meine GmbH finanziell ins Strudeln gerät?
Tja, was, Bernd? Das ist eine ganz wichtige Frage und da gilt schnell sein, schnell handeln. Sobald du erkennst, dass es eng wird, musst du auf die Liquidität achten. Du solltest auf alle Fälle eine Fortbestehensprognose machen und du darfst auf keinen Fall einfach so weitermachen wie bisher. Nur genau das passiert leider allzu oft in der Praxis. Da werden also die Gläubiger in der Reihenfolge bezahlt, wie sie bei dir andrängen, ganz nach dem Motto, der lauteste Gläubiger oder der unangenehmste Gläubiger oder der am meisten mit irgendwelchen Dingen droht. Der wird bezahlt und die anderen kommen irgendwie später dran.
The squeaky wheel gets the grease, sagen die
Amerikaner. Ja, genau. Wenn du das allerdings machst, dann machst du dich sogar strafbar. Ab dem Zeitpunkt der sogenannten Krise, also das ist dann der Fall, wenn die Liquidität nicht mehr ausreicht, dass alle Schulden fristgerecht bezahlt werden können, ab diesem Zeitpunkt musst du alle Gläubiger gleich behandeln und das kann bedeuten, dass du die Gläubiger eben nur mehr quotenmäßig befriedigen darfst. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe nur mehr Liquidität für 80% aller meiner Verbindlichkeiten, dann bekommt jeder einzelne Gläubiger auf seine einzelne Rechnung einmal 80% bezahlt, bis wieder mehr Liquidität da ist. Wenn du jetzt einen zu 100% bezahlst, hast du den bevorzugt, die anderen dadurch benachteiligt. Gläubigerbenachteiligung ist gerichtlich strafbar. Da gibt es dafür sogar eine Haftstrafe. Also hier gilt ganz klar, die wenigsten Unternehmer sind jetzt noch in der Lage, in dieser Situation richtig und vor allem rechtlich sauber zu handeln. Hier kann ich dir nur empfehlen, unbedingt Beratung zu holen, und zwar von jemandem, der auf Unternehmenssanierung spezialisiert ist. Und oft ist es am Ende gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Es gibt nämlich für alle Fälle eine Lösung, aber man muss halt rechtzeitig handeln.
Ja, Augen zu und durch wird nicht funktionieren. Zu unserer nächsten Frage, Bernd. Die lautet, ich bin Einzelunternehmer. Kann ich meine Firma einfach in eine GmbH umwandeln?
Ja, einfach. Das geht und das ist sinnvoll, das haben wir schon besprochen. Mhm. Oder auch in eine GmbH und Co. KG, wenn du ein kleineres Unternehmen bist, das eben noch nicht so viel Gewinn macht. Das geht ganz einfach. Du kannst dein bestehendes Einzelunternehmen ganz, ganz leicht in eine GmbH einbringen. Das ist eine ganz einfache Umgründung. Dein Steuerberater muss nur eine Einbringungsbilanz erstellen. Dann gibt es einen Einbringungsvertrag und schwupp, schon hast du aus deinem Einzelunternehmen eine GmbH gemacht. Und das geht sogar bis zu 9 Monate rückwirkend. An der Stelle möchte ich auf eine Podcast-Folge auch hinweisen, die wir zu diesem Thema ja schon aufgenommen haben. Da haben wir das ganz genau besprochen und dort sind wir auch auf diesen Einbringungsstichtag eingegangen. Das möchte ich hier jetzt nur ganz kurz erwähnen, wie wichtig der ist. Also auch diese 9 Monate Rückwirkung wird sehr oft dann auf den 31.12. oder 1.1. zurückbezogen und man geht dann also bis 30.09. Nur das macht keinen Sinn. Also in der Regel, wenn ich in eine GmbH umgründen möchte vom Einzelunternehmen, macht ein Einbringungsstichtag viel mehr Sinn, der irgendwo, je nach Unternehmen, wahrscheinlich zwischen März und Mai liegt.
Aber noch einmal der Hinweis, ausführlich beantwortet der Bernd diese Frage in einer eigenen Podcast-Folge.
Genau.
Wir kommen hier zu einer strategischen Frage, Bernd. Ab wann sollte ich über die Nachfolge nachdenken?
Ja,
und ich kenne die Antwort.
Ich hoffe, du kennst die Antwort, Rudi. Am besten bei der Gründung des Unternehmens, vielleicht sogar noch vor der Gründung des Unternehmens. Schau, die Nachfolge ist ein strategischer Prozess. Vielleicht der strategischste Prozess überhaupt in deinem ganzen Unternehmen. Und das beginnt damit, dass du bewusst ein Unternehmen schaffst und absichtlich an deinem Unternehmen arbeitest. Das heißt, mit Absicht ein Unternehmen aufbaust, das du irgendwann verkaufen kannst. Egal, ob das dann ein Verkauf sein soll oder eine Übergabe an einen Nachfolger. Je früher du das Ganze planst, umso mehr Optionen hast du. Und ein Unternehmen, das nachfolgefähig ist, wir haben das auch schon einmal in einer eigenen Podcast-Episode besprochen, ist auch wesentlich wertvoller und stabiler als ein Unternehmen, das nicht auf die Nachfolge vorbereitet ist. Also ganz klar, so früh wie möglich beginnen. Mit 64 ist es definitiv zu spät.
So ist es, Bernd. Damit zur letzten Frage. Welchen Vorteil hat die GmbH Light?
Das ist eine gute Frage, Rudi. Und ich frage mich ja, warum die Frage überhaupt gestellt wird und warum ich sie immer noch gestellt bekomme. Und tatsächlich bekomme ich die in meiner Praxis, ja, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber immer noch sehr häufig gestellt. Die GmbH Light gibt es nicht. Oder
nicht mehr.
Nicht mehr.
Ja.
Das, früher gab es ein Mindeststammkapital bei der GmbH von 35.000 Euro. Das haben wir heute schon besprochen, das ist nicht mehr der Fall. Tatsächlich war das aber früher so. Ganz früher waren es 500.000 Schilling, die haben wir dann in 35.000 Euro einfach umgerechnet. Und dann kam die sogenannte Gründungsprivilegierung, weil man gesehen hat, okay, 35.000 Euro ist für viele, vor allem für so Ein-Personen-Unternehmen, die aber auch GmbHs gründen wollen, eine Gründungshürde, hat man gesagt. Und gleichzeitig ist es ein Nachteil für den Unternehmensstandort, Geschäftsstandort oder Geschäftspolitik in Österreich. Und man muss die Unternehmen in Österreich fördern und vor allem verhindern, dass sie in andere Länder abwandern. Damals war das Thema mit der britischen Limited, die viel günstiger war in der Gründung als die GmbH, also wo du weit weniger Geld gebraucht hast als 35.000 Euro. Und tatsächlich war das so eine kurze Mode mit diesen britischen Limited.
Hat sich mit dem Brexit sowieso erledigt.
Hat sich davor schon erledigt. Und dann kam eben diese Gründungsprivilegierung und da durftest du für die ersten 10 Jahre deiner GmbH nur 10.000 Euro Stammkapital haben. Also das gründungsprivilegierte Stammkapital war 10.000 Euro, das normale 35.000 Euro. Nach 10 Jahren musstest du dann von 10 auf 35 aufstocken können. Da hat man gesagt, also wer es in 10 Jahren nicht schafft, 25.000 Euro dazu zu verdienen, der ist vielleicht ohnehin nicht richtig am Markt. Tatsächlich ist im Jahr 2024 gemeinsam mit der Gründung der FlexCo, also der flexiblen Kapitalgesellschaft, das Stammkapital generell auf 10.000 Euro festgelegt worden, also das Mindeststammkapital, was jetzt natürlich die Gründung für viele GmbHs leichter macht, weil eben viel weniger Kapital notwendig ist. Aber eben die GmbH Light, die gibt es nicht mehr.
Ist eigentlich obsolet geworden.
Genau.
Das war's, liebe Hörerin, lieber Hörer. Das war unsere erste Q&A-Folge, Question-and-Answer-Folge. Ich hoffe, da war auch für dich so einiges dabei. Wenn du selbst eine Frage hast, dann bitte schick uns gerne eine Nachricht. Wir werden sie in der nächsten dieser Folgen beantworten.
Genau.
Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, abonniere den Podcast, erzähle anderen Unternehmerinnen und Unternehmern davon. Dann hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir sind am Ende dieser Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Danke fürs Zuhören. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.